Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur Radioandacht. Mein Name ist Annika Klappert und ich bin Pastorin der Martin-Luther-Kirchengemeinde Toronto, Lakeshore Boulevard West. Woran erkennen Sie eigentlich, dass es Frühling wird? Daran, dass es wieder wärmer wird? Dass die ersten Frühlingsblumen ihre Köpfe aus der Erde strecken? Oder an dem Lächeln, das vielen Mitmenschen jetzt wieder leichter zu fallen scheint? Der deutsche Dichter Eduard Mörike hat es einmal so in Worte gefasst: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Bestimmt ist Ihnen das Gedicht bekannt. Aber wussten Sie, dass Eduard Mörike ein Pfarrer war? Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass er zu Lebzeiten tatsächlich stets mit diesem Beruf gehadert hat. Eines seiner berühmtesten Werke, Der Feuerreiter, entstand schon während seines Studiums. Ihm war also schon länger klar, dass er eigentlich zu etwas anderem berufen war, als dazu, Pastor zu sein. Er ist's. Das Frühlingsgedicht von Eduard Mörike ist auf den ersten Blick nicht sonderlich religiös. Klar, das große Er im Titel kennt man auch aus anderen biblischen Zusammenhängen. Umso interessanter, dass Gott in diesem Frühlingsgedicht gar nicht namentlich auftaucht. Oder zumindest nicht direkt. Mörike muss ein Träumer gewesen sein. Vielleicht auch ein Zweifler. Nur so ist es zu erklären, wie ein derartig göttliches Gedicht völlig ohne Gott auskommen kann. Um einen Zweifler geht es auch in unserem heutigen Evangelium. Um Thomas, den Jünger, der es nicht glauben konnte, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Aber hören Sie selbst. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in diese Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Was halten Sie von dieser kleinen Szene? Der letzte Satz, den Johannes Jesus da in den Mund legt, der lädt uns ja gerade dazu ein, diesen Thomas zu verurteilen, in ihm jemanden zu sehen, dessen Glaube einfach nicht stark genug war. Es scheint, als würde Thomas hier wegen seines Zweifels kritisiert. Dabei bittet er, der bei den vorherigen Erscheinungen Jesu nicht dabei gewesen war, um nichts weiter als darum, die gleiche Erfahrung machen zu dürfen wie die anderen Jünger. Auch sie konnten ja die Berichte der Frauen zuerst nicht glauben und mussten dem Auferstandenen selbst begegnen, um an ihn glauben zu können. Jesus sagt, dass diejenigen selig sind, die nicht sehen und doch glauben können. Aber er kehrt auch noch einmal zurück, um gerade diesem Thomas seinen Körper als lebendigen Beweis anzubieten. In seiner Gegenwart erkennt Thomas, dass er den Beweis, den er zuerst gefordert hatte, am Ende nicht braucht. Statt wirklich seine Hand in Jesu Wundmale zu legen, bricht das Bekenntnis auch so aus ihm heraus: Mein Herr und mein Gott. Ich glaube, die Geschichte von Thomas ist unsere Geschichte. Wir sind nicht immer da, wo wir sein könnten in unserem Glauben. Manchmal, da fällt es uns schwer, an Jesu Auferstehung zu glauben oder an unsere eigene. Wir haben Schwierigkeiten damit, die befreiende Botschaft unseres Osterglaubens zu spüren und dann auch weiterzugeben. Vielleicht verpassen wir wichtige Gelegenheiten oder wir kommen erst später dazu. Oder wir finden uns an Orten wieder, an denen wir gar nicht sein sollten. Aber Jesus kommt zu uns, sucht uns auf und schenkt uns die Gabe des Glaubens. Thomas wird eben nicht kritisiert, er wird auch nicht verurteilt. Stattdessen liebt Jesus ihn zurück in eine Beziehung mit ihm. Und er zeigt dadurch den anderen Jüngern, was der Friede sei mit dir bedeutet, was es heißt, wenn diese Worte gelebt werden. Wie geht es Ihnen mit dieser Geschichte, liebe Hörerinnen und Hörer? Macht sie Ihnen Mut? Oder sind Sie vielleicht wie ich auch ein bisschen neidisch auf Thomas, der eine Extrawurst bekam und die Gelegenheit, den Auferstandenen persönlich zu treffen? Wünschen Sie sich nicht auch manchmal so einen Beweis, der es Ihnen leichter machen würde, zu glauben? Der Verfasser des ersten Petrusbriefes scheint solche Gedanken zu kennen. Denn er schreibt: Obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. Und obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, glaubt ihr an ihn und freut euch mit einer unbeschreiblichen und herrlichen Freude. Denn ihr empfangt die Frucht eures Glaubens, das Heil eurer Seelen. Diese Worte richten sich ganz klar nicht an die ersten Jünger, sondern an die zweite oder dritte Generation von Gläubigen, die bei den Ereignissen rund um das Osterfest selbst nicht dabei waren. Also ähnlich wie in unserer Situation geht es diesen Adressaten des Briefes. Und die Frage scheint damals wie heute dieselbe. Wie können wir glauben, obwohl wir den Auferstandenen eben nicht leibhaftig gesehen haben? Ich finde, ohne Beweise kommt kein Glaube aus. Das meine ich aber weniger im Sinne von polizeitauglichen Indizien, sondern mehr im Sinne von Erfahrungen, die wir mit Gott in unserem Leben machen. Momente, in denen er uns begegnet und wir seine Anwesenheit spüren können. Eduard Mörike sammelt in seinem Gedicht solche Beweise in Bezug auf das Kommen des Frühlings. Das erste Anzeichen dafür ist das blaue Band, das er sieht, das durch die Luft flattert. Ich sehe dabei natürlich direkt den sattblauen Frühlingshimmel aus der letzten Woche vor mir und auch die blauen Osterblumen, die bei mir im Garten schon blühen. Aber nicht nur die Augen, alle Sinne werden in diesem Gedicht angesprochen. Als nächstes beschreibt Mörike die Frühlingsdüfte, die uns süß in die Nase steigen und neugierig das Land streifen. Aber erst wenn seine Ohren den zarten Harfenton erhaschen, der über allem liegt, dann weiß er mit Sicherheit, dass er es ist, der Frühling. Woran erkennen Sie, liebe Hörende, dass der Auferstandene zu Ihnen kommt? Was ist es, das Sie sehen, riechen, schmecken oder hören müssen, um zu erkennen, er ist's? Ich wünsche uns, dass in den nächsten Wochen die unmissverständlichen Zeichen des Frühlings uns helfen, wieder neue Antworten auf diese Frage zu finden. Lasst uns so wie die Veilchen darauf warten, davon träumen und beten, dass uns bald diese Stunde schlägt und wir den Auferstandenen in unserem Leben erkennen. Amen. Das war die Andacht der Martin-Luther-Kirche. Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen und zu unserer Gemeinde finden Sie auf martinluther.ca. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.
Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Horch von fern. Ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen. Frühling, lässt ein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Horch von fern, ein leiser ein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.